Eine österreichische Zwischenbilanz auf internationaler Ebene. Nach 8 Spielen in der Ligaphase, 1 Sieg, 7 Niederlagen und ein Torverhältnis von 6:18. Kaan Atasoy schreibt auf Twitter, langsam aber sicher bewegen wir uns in einer Stufe wie Nordmazedonien, Island oder Kosovo. Selbst Gibraltar war diese Woche besser als wir. Wie laut schrillen bei euch schon die Alarmglocken?
Schmerzt schon brutal, eben vor allem auch mit dem Fakt, dass Lech Posen ja jetzt zum Beispiel in Gibraltar verloren hat. Gar nicht so lange her, da haben sie Rapid hergespielt. Ja. Also mich schockt diese Entwicklung. Ich habe mir bislang auch im Europacup mehr erhofft und auch erwartet eigentlich von Österreichs Clubs. Bislang sind die Auftritte einfach überhaupt nicht zufriedenstellend und ich habe mir auch alle Spiele der österreichischen Europacup-Starter mal angeschaut. Das waren insgesamt 28 Spiele, also mit den ganzen Quali-Bewerben. Und in diesen 28 Spielen waren es 9 Siege. Davon musst du aber auch sagen, 2 davon gegen Spaeri, 2 davon gegen Decic, Tuzzi. Also das sind jetzt da nicht Siege, mit denen man sich jetzt da rühmen kann. Ja. Ja. Schmerzt. Also wirklich eine brutale Entwicklung und am Boden der Realität angelangt.
Ist es die Realität?
Lech Posen verliert in Gibraltar. Es gibt keine Kleinen mehr. Außer Österreich.
Außer
Österreich?
Ja, nein, aber wirklich.
Ich meine, nein, also besonders bitter jetzt in der, aus den Top 15 gerutscht. Die Schweiz hat uns überholt und das tut schon sehr, sehr weh.
Generell, wenn man so die Jahresperformance anschaut, also das UEFA-Ranking der Saison 2025-26, dann rangiert Österreich auf Platz 31 hinter Nationen wie Kosovo, Armenien oder Island. Ist das wirklich der Boden der Realität, so wie der Patrick gesagt hat? Ich meine, ich hoffe es nicht.
Nein. Nein, ist er nicht, aber es tun sich halt alle Mannschaften, die noch dabei sind. Die anderen taten sich sehr, sehr schwer, aktuell international zu reüssieren. Oftmals gegen Gegner, die vermeintlich auf Augenhöhe sind.
Ich meine, Celtic Glasgow, da hat man eher glaubt, das ist eher ein Gegner, der jetzt der Übersturm mal einordnen kann. Wenn man da auf das UEFA-Ranking schaut, die Schotten sogar noch schlechter unterwegs in dieser Saison auf Platz 34, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Aber bleiben wir vielleicht einfach generell auch bei dieser Partie Celtic gegen Sturm. Es hat eigentlich alles so super begonnen mit diesem Traumtor von Tommy Horvath in seinem 150. Pflichtspiel für Sturm Graz. Es ist sein 26. Treffer gewesen. Aber dann muss man ganz ehrlich sagen, also der Sieg für Celtic geht am Ende des Tages auch absolut zurecht.
Also Distanzschüsse kann Tommy Horvath scheinbar besser als Wizard spielen, wie wir letztens gelernt haben. Ja. Traumtor auf jeden Fall. Ansonsten trotzdem Sturm hat sich am besten verkauft von allen Startern, die wir haben, finde ich. Aber ja, Celtic unterm Strich dann doch besser im Spiel gewesen, hatten ja schon noch viele vielversprechende Chancen. Bitter halt für Sturm, dass sie auf das 1-0 nicht noch ein zweites gesetzt haben. Ich denke da an die Kitaschwili-Stange oder auch an den Kopfball vom Stankovic, der ganz knapp am Tor vorbeigegangen ist. Und dann leider zwei Momente, wo sie halt eben geschlafen haben und dann sind sie, ja, sind das Spiel aus der Hand geglitten.
Ich meine, am Ende des Tages muss man sagen, wenn Celtic einen XG-Wert von über 4 hat und Sturm einen von 0,4, dann ja, geht der Sieg von Celtic schon in Ordnung, dann kann man sich ungefähr ausmalen, wie es um die Chancen gestanden ist.
Absolut. Nutcut hat via Instagram geschrieben, na, gegen Celtic darfst du so verlieren. Die anderen zwei Spiele waren eher Frechheit. Er bezieht sich da eben auf die Partien von Rapid und Salzburg. Ganz ehrlich, aber gerade mit diesem XG-Wert und gerade im Anbetracht dessen, dass Celtic jetzt da gar nicht so gut in der Saison unterwegs ist, auch in der schottischen Liga ist man nur Zweiter hinter Hearts of Midlothian. Ich glaube, 5 Punkte Rückstand. Ich weiß nicht, wie man der ausspricht, deswegen habe ich es jetzt so deppert ausgesprochen. Generell 7 Spiele davor waren wir auf internationaler Ebene ohne Sieg. Also wenn du Celtic knacken kannst, dann eher in dieser Phase. Und trotzdem waren wir leistungstechnisch sehr weit entfernt von Celtic.
Wenn du Celtic knacken kannst, aber dann muss halt schon alles zusammenpassen. Ja. Vor allem auswärts im Celtic Park. Mhm. Und das hat bei Sturm an diesem Abend bei weitem nicht alles zusammenpasst, vor allem defensiv.
Hören wir mal kurz rein bei den Kollegen von Canal Plus, John Ertl und Johnny Hofer, analysieren uns auch die 2 Gegentore, die Sturm gestern kassiert hat.
Bitte, wie die Tore dann entstanden sind durch 2 Standardsituationen. Mit der roten Karte war es dann quasi erledigt, das Spiel. Aber trotzdem, Fans waren fantastisch, auch hinten raus. Also Wir stehen noch immer 45 Minuten nach Spielende hier und die singen gefühlt noch immer in der Kurve. Also es war eine große Erfahrung für Sturm Graz. Vielleicht ein bisschen mehr war drinnen.
Du hast es angesprochen. Die Mannschaft ist noch einmal rausgekommen, 20 Minuten nach Abpfiff, wurde noch einmal verabschiedet von den 2.500 mitgereisten Fans. Auch das dürfen wir ja definitiv nicht außer Acht lassen. Das ist schon beachtlich, da 2.500 mitzunehmen.
Danke für die Einschätzung. Und John Ertl hat es eh schon angesprochen, der Celtic Park, ein ganz besonderer Ort des Weltfußballs eigentlich. Man muss aber sagen, die Sturmfans haben da gestern sehr gut dagegen gehalten, beziehungsweise haben so über schon Strecken der Partie auch lautstark dominiert.
Ja, über was 2.500 Grazer, die da mit dabei waren in Schottland. Fabi Flügel, unser rasender Reporter, war ja auch mit dabei und hat ja uns ja auch super Eindrücke geliefert. Mir geht das Herz auf, wenn ich sehe einfach, dass österreichische, also dass die Fans einfach überall hier mitreisen und dann so lautstark vertretbar sind, vor allem im Celtic Park. Dann sage ich, das ist ja auch nicht irgendein ein Pimperl-Stadion und irgendwelche Pimperl-Fans. Ja, da steht ja auch Tradition und viel Leidenschaft dahinter. Und dass du da dann eben mithalten kannst bei 48.000, die drin waren, Chapeau.
Ich habe heute ganz kurz Kontakt gehabt zu unserem 12-Meter-Kolumnisten Jürgen Bucher, der sich ein bisschen enttäuscht gezeigt hat von der Stimmung im Celtic Park, also von den Celtic-Fans, ja, natürlich, nicht von den Sturmfans.
Ja, sind nicht zufrieden. Die sind nicht ganz zufrieden, ja, momentan,
ja, dort. Aber ich glaube schon, dass man sagen kann, dass die Großclubs in Österreich von der Stimmung her, sowohl heim als auch auswärts, vor allem was die Konstanz der Stimmung über eine Partie hinweg angeht, international kaum mehr einen Vergleich schäumen brauchen. Also gerade auf der Insel und auch Italien, Spanien etc., da kriegst du konstant nicht diese Stimmung, die du in Österreich kriegst. Also da musst du dann schon eher in Richtung Osten, Polen schauen, vielleicht Richtung Skandinavien, Dänemark, Schweden und dann halt so
Türkei,
Zypern, Griechenland, dass du ähnliche Erfahrungen sammeln kannst.
Ist vielleicht fantechnisch der österreichische Fußball größer als der sportliche Erfolg?
Aktuell, ja.
Nein, also wenn man jetzt zum Beispiel so ein Ranking macht, auch eine 5-Jahres-Wertung der Fans.
Dezibel-Wert.
Ja, ich glaube, da würde man wirklich ein Top 10 mittlerweile sein. Also gerade bei den Away-Supports, eben wie du gesagt hast, da braucht sie kein österreichischer Verein, glaube ich, mit Abstriche.
Naja. Salzburg,
aber braucht sich da kein Vergleich schon. Also wie Sturm da gestern auch den Celtic Park eingenommen hat und was Rapid da schon in der Vergangenheit auch immer wieder gezeigt hat, das ist wirklich top. Und ich glaube, da sind wir auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg, hat auch Hödel Marcel via YouTube geschrieben, fernab der Spielergebnisse prozentuell gesehen, wie geil war dieser Auswärtssupport in Glasgow. Ich weiß nicht, was er da für Prozente haben will.
Na, 100, was sonst?
Ja, also von dem her hätte ich es nämlich auch so gesehen. Benji, 1908 hat geschrieben, ich denke, man muss hier mit einem gewissen Realismus denken. Sturm spielt gegen den schottischen Giganten Celtic und das auswärts eine Aufgabe, die absolut nicht einfach ist. Haben wir eh schon besprochen, Rapid gegen Florenz. Ja, man hat sie vor 3 Jahren geschlagen, aber die sind in der Tabelle 18. in der Serie A. Bleiben wir bei dieser Partie. Rapid gegen Fiorentina, 0-3 hat man verloren. Ja, man hat spielerische Weiterentwicklung gesehen gegenüber der Partie gegen den LASK, aber am Ende wieder 0 Punkte und so leiwand war es wieder nicht.
Gut. War jetzt auch keine, wie soll ich sagen, also dass du besser auftrittst als gegen den LASK ist ja eigentlich keine Kunst, weil das war ja wirklich schlecht am Sonntag gegen den LASK. War schon eine leichte Steigerung, aber im Endeffekt war es trotzdem viel zu ungefährlich, was Rapid fabriziert hat.
Ich meine, auch wenn die Fiorentina 18. in der Serie A ist, ja, die sind schlecht gestartet, aber das ist ein Serie A-Verein. Ne? Und auch wenn da jetzt vielleicht der ein oder andere Reservist einmal ran dürfen hat, das ist halt qualitativ was anderes als der SK Rapid. Ich glaube, so realistisch muss man das einfach sehen.
Hat man, glaube ich, auch gesehen. Vor allem bei den Gegentreffern müssen wir über Niklas Hedel sprechen. Schon gleich zu Beginn hat er mal daneben gegriffen, dann beim Gegentor A seine Finger im wahrsten Sinne des Wortes im Spiel gehabt. Was ist los momentan mit dem? Und wie groß ist der Unsicherheitsfaktor Niki Hedel für die gesamte Rapid-Mannschaft?
Ja, aber das Problem, dass er immer wieder Schnitzer drinnen hat, ist ja jetzt nicht neu, oder?
das ist nicht neu, aber vielleicht in der Schlagzeile ist es
heuer,
jetzt neu.
Heuer noch ein Tick mehr als sonst, ja. Grundsätzlich, ich finde, Niki Hedl ist schon ein guter Goalie, aber jetzt in dieser Saison vor allem hat er schon öfter mal sich einen Lapsus geleistet. Ja. Ich glaube jetzt nicht, dass der Peter Stöger ihn jetzt, sagen wir, bei der nächsten Partie auf die Bank setzt. Ja. Wobei ich mir auch langsam mal wünschen würde, gib doch dem Pauli Gattler einfach einmal eine Chance. Was muss noch alles passieren, bis er auch einmal zum Zug kommt? Da würde ich mich auch schon fragen, warum sitze ich eigentlich da?
Mhm. Ich glaube, dass Niki Hedl einfach die allgemeine Verunsicherung in der Rapid-Defensive ganz gut widerspiegelt.
Ja. Ich glaube auch, dass es so ein kollektives Ding ist bei Rapid momentan, wo vieles nicht ineinander greift, was vielleicht zu Beginn der Saison anders war. Alexander Marschall hat geschrieben, ein wichtiger Abend für den österreichischen Fußball. Es zeigt, auf welchem Niveau sich unsere Liga derzeit bewegt. Aber wie gesagt, man muss es immer richtig einordnen. Gegner Celtic, ja, schlagbar, aber nicht an diesem Abend. Und gegen die Fiorentina hat es eben ein 0-3 gesetzt. Fünfte Niederlage in Folge für Rapid. Man hat jetzt da 3-14 Tore, man ist nur 35. in einer 36er Tabelle in der Conference League. Was macht uns Hoffnung, dass Grün-Weiß das vielleicht noch drehen wird?
Ich wollte schon ganz kurz noch, ich meine, diese Ligaphase, man kann jetzt darüber streiten, geil ist es halt nicht, wenn du da unten stehst und dann am Tabellenplatz 35 hast. Ne?
Ja, das ist richtig hardcore. Ich meine, das, was trotzdem so ein bisschen Hoffnung macht für mich, sind die kommenden Gegner. Ohne die jetzt wirklich qualitativ einschätzen zu können, aber so rein oberflächlich gesehen sind das Mannschaften, gegen die Rapid heute punkten muss.
Rein von den Gegnernamen her waren jetzt da vor allem Florenz und auch auswärts Posen vielleicht dann doch eher die schwierigeren Gegner als die Rumänen, die als nächstes kommen. Ja.
Craiova, Krakow.
Ich hab die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Zwischenrunde könnte sich immer noch ausgehen. Das Problem ist einfach nur, es sind halt jetzt nur noch 4 Spiele. Du brauchst wahrscheinlich, sagen wir mal, 9 Punkte, vielleicht, dass du dann in die Zwischenrunde reinkommst. Das heißt, ein Umfaller darfst du jetzt nicht mehr wirklich erlauben.
Ja, also das Heimspiel gegen Craiova ist einmal der Pflichtsieg eigentlich. Ja,
wenn es den nicht gibt.
Wenn man die Ligaphase überstehen will, Krakow.
Wird schwieriger.
Auswärts unangenehm, ja. Definitiv.
Monia Nicosia ist so ein Klassiker, ja, dass er sich da schwer tut.
Ja, Zypern sind halt immer, das ist halt, wird wieder eine ausgefuchste Mannschaft mit lauter Südländern kommen, die schon alles gesehen haben im Leben.
Und Ryan Mamea,
ja. Der ist gerade dort.
Ja, wenn ich mich nicht täusche. Ja.
Ist der, hat Spieler überhaupt eigentlich gestanden auf dem Rasen?
In der Nagel. Ja, Trainingsplatz war das sicher mal, aber mehr auch nicht.
Also ja, vom Papier her kommen einfachere Gegner, aber keine leichten.
Was Rapid auf jeden Fall zählen kann, ist der Heimsupport bzw. der Fansupport. Das muss man nochmal hervorheben, wenn wir schon bei Sturm gemacht haben. Es ist eine unfassbar geile Choreo der Hütteldorfer Fans und generell die Stimmung an sich war auch wieder. Es knistert natürlich, gerade bei solchen Europacup-Abenden bei Rapid. Dagegen hat natürlich auch gepasst, aber es ist eigentlich bei Rapid.
Geiles
Wetter, ja, natürlich auch. Aber es ist eigentlich komplett egal, wer zu Gast ist. Ich finde, dass sich die Rapid-Fans eigentlich nie lumpen lassen, wenn es zu Europacup-Abenden kommt. Da gibt es immer geile Choreos, das haben wir in der letzten Saison in der Conference League gesehen. Das sehen wir in dieser Saison. Ich hoffe, dass es auch in den kommenden Spielen wieder so sein wird, weil diese Rapid-Mannschaft braucht den Support, um irgendwie wieder da rauszukommen. Aus diesem Loch. Wenn wir schon über Support sprechen, wir müssen natürlich auch über die Partie Red Bull Salzburg gegen Ferencváros sprechen. Nur 8.300 Zuschauer gegen Ferencváros. Da war vor ein paar Wochen die Partie Liefering gegen Austria Salzburg ähnlich stark besucht mit 8.120 Zuschauer. Also so weit ist man jetzt ja nicht mehr weg. Also gerade so Liefering überholt bald, Austria Salzburg überholt bald Red Bull Salzburg.
Man muss aber dazu sagen, es haben ein paar Ferencváros-Fans gefehlt, weil die irgendwie nicht einreisen durften.
Stimmt, ja. Vielleicht hat man der aber noch dazu gezählt. Vielleicht war ich eigentlich.
Ja. Sehr gut.
Kann ja auch sein. Ich verstehe nicht. Dieser Downfall von Salzburg geht einfach unaufhaltsam weiter.
Red Bull Salzburg jetzt die fünfte Europacup-Partie in Folge verloren, oder?
Inklusive Quali. Ja, voll.
Also, und die siebte Niederlage in Folge in einer internationalen Ligaphase. Man hat den nicht bei der Club-WM.
Ich weiß noch, letztes Jahr sind wir auch da gesessen, beziehungsweise selbst aus den Kreisen der Salzburger hat man ja immer gehört, so, ja, Champions League, das ist wirklich so die Kirsche auf der Torte, aber in Europa League, da sind wir daheim, da geht's, da machen wir die Punkte, da werden wir erfolgreich sein. Hui, ein bisschen verbrannt.
Ich meine, du kannst gegen Porto verlieren, ne? Du kannst in Lyon verlieren, alles gut, aber Ferencváros war halt wahrscheinlich der Gegner gewesen, plus den Go-Ahead Eagles in der nächsten Runde. Wenn du da keine Punkte holst, dann holst du halt keine.
Ja, aber genau das Gleiche haben wir in der letzten Saison in der Champions League gehabt, wo wir auch so die Gegner so vor Augen gehabt haben und haben gesagt, okay, da kann Salzburg 3 Punkte holen, da müssen sie es holen, weil gegen Ende raus, gegen Real Atletico, da wirst du eh dann Nuller-Partien nur mehr machen. Und das hat halt Salzburg wieder.
Ja, gestern haben sie es einfach in 8 Minuten weggehauen, die Partie. Es ist so, man war schon leider noch vom Alex Schlager, dass er einen Elfer gehalten hat, aber bei den anderen 3 Gegentoren hat er nichts machen können, weil er einfach von der Verteidigung mal wieder in den Stich gelassen worden ist, finde ich.
Was war es? Das?
Erstens also das 1-0.
Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wo ich das Gefühl gehabt habe, dass da...
Schau ich das 1-0 noch. Ja. Aber
Alex Schlager hat 2 Elfer gehalten in der Ligaphase.
Ja,
hat gegen Lyon auch schon
Elfer gehalten. Er ist mit Abstand der beste Salzburger momentan.
Niki Hedlin in seiner ganzen Karriere, glaube ich, auch 2. Aber ja. Wurscht.
Aber was du schon angesprochen hast, hat auch der Jay via Lowell 1 angesprochen. Vor einem Jahr konnte man noch lesen, dass die Europa League genau das Richtige wäre für Salzburg. Und jetzt vergeigt man es binnen 8 Minuten. Was für eine Schande. Der Henry Cole hat geschrieben, Salzburg spielt seit 2 Jahren ohne konkurrenzfähige Innenverteidigung, keine sensationelle Erkenntnis, geschehen ist nichts. Seit dem Abgang vom Freund kurft der Verein kopflos in der Gegend herum.
Ich meine, auch beim Elfer, wo Rasmussen den Arm hat, darf der halt als Innenverteidiger, der schon ein paar Jahre älter als 18 ist, in der Situation nicht passieren.
Nein, also das.
Und das, ja, wie gesagt, die 2 Gegentore.
Also vor allem das 2-1 war heftig, da ist ja keiner beim Gegenspieler gestanden. Nein,
aber da sind ja in dem 16er noch 2 Ferencváros-Leute komplett freigestanden.
Ja, aber das gibt's ja nicht. Ja. Also ich verstehe verstehe die Defensive von Rapid nicht, aber noch weniger verstehe die Defensivperformance von Salzburg. Vor allem, dass man halt da dann nicht einmal vielleicht ein paar anderen einfach die Chance gibt, weil es viel schlechter kann es nicht
mehr werden. Die Personaldecke ist
einfach hochziehen.
Sehr dünn. In der Innenverteidigung und deswegen hat, glaube ich, auch an Rasmussen überhaupt ein Leiberl, weil sonst gibt es niemanden, den du da gerade reinwerfen kannst, scheinbar. Und das ist wirklich bedenklich aus Salzburger Sicht.
Kollege Simon Urhofer hat es ja in der Einzelkritik ziemlich auseinandergenommen, die Salzburger. 4 Fetzen hat es gegeben für Gadou, Rasmussen, Kretzig und Kjærgaard. Vor allem Kjærgaard hat da heute halt mal eigentlich eher gedacht, nachdem der wieder zurück ist.
Wo ist der nächste Entwicklungsschritt?
Genau, nicht, dass der einfach die Mannschaft dirigieren wird, so wie er es zu Beginn der letzten Saison eigentlich gemacht hat, wo man das Gefühl hat, okay, er ist jetzt der Keyplayer, rundherum baut sich dieses ganze Kreativzentrum auf und er ist der Kopf dieser Mannschaft, aber tut sich momentan selbst sehr schwer, da wieder in Form zu kommen. Und wenn er natürlich auslässt, dann wird es noch schwieriger für diese Salzburger Mannschaft.
Es hat übrigens eine Änderung im Salzburger Trainerteam gegeben.
Frisch reingeflattert.
Jetzt heute Vormittag, Co-Trainer Jens Wissing hat den Vertrag einvernehmlich aufgelöst und Slatko Junuzovic ist ein neuer Co-Trainer der Salzburg.
Interessant, interessant. Die Frage ist natürlich...
Kann er noch kicken?
Kann er noch kicken? Wäre vielleicht eh nicht schlecht. Aber zum Beispiel Rum...
38, ich meine mit 38 ist Edin Dzeko...
Leistungsträger und will noch zur Weltmeisterschaft. Ja, und 2 Jahre später. Ja. Cristiano auch. Also so ist nicht. Und Lionel Messi spielt auch nicht so schlecht. Ja, also
mit dem Vertrag verlängert bis 41 ist er dann, wenn der Vertrag endet in Miami mit dem 9. Hast du gleich mitbekommen, dass er verlängert hat?
Natürlich habe ich es mitbekommen, aber es tut mir halt leid, dass er nicht zurückgeht. Aber es ist wurscht.
Wohin?
Brauchen wir jetzt nicht über Messi reden.
Doch, kann man schon.
Ist beim Europacup-Format vielleicht nicht das Richtige.
Ja, aber schon, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass er dass Slatko Junuzovic der neue Co-Trainer ist, wird es aber vielleicht eine Etage auch höher bald einen Wechsel geben. Hat zum Beispiel Rum Kais via Lola 1 geschrieben, ein Hühnerhaufen ohne Gockel. Letsch ist überfällig, die Truppe braucht einen Trainer, der mit der Peitsche kommt.
Ja, aber wer sucht dann einen neuen Trainer?
Ja, es gibt ja nicht einmal einen Sportdirektor.
Sportdirektor.
Ja, und das ist wieder Hühnerhaufen ohne Gockel und was wir davor auch schon gelesen haben,
kopflos. Ja, seit dem Abgang, dass sie... kopflos herumirren. Ja, ich frage mich halt, wo will Thomas Letsch jetzt da weiterhin die Hebel einfach ansetzen? Ich meine, gefühlt muss er sich ja auch jede Woche einfach wiederholen in seinen Interviews. Und auch eben dieses eine Zitat von ihm, wir haben in der Halbzeit genau das Umgekehrte vorgehabt.
Ja, aber weil das
wie funktioniert das?
Ja, vor allem.
Also halt, wir gehen ja auch immer in diese Sendung rein mit der Intention, wir machen das gut.
Ja, ey. Wir schaffen
dann
es nie.
Dann schauen wir wieder da. Sorry.
Wir entschuldigen uns immer gegenseitig nach jeder Aufnahme, weil es einfach so mies war. Aber trotzdem schauen so ein paar Leute auch. Danke dafür auf jeden Fall.
Abonniert.
Ja, zum Gottes Willen, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Bitte abonniert uns für alle, die uns ein bisschen Support geben wollen und natürlich auch
oder uns trösten
fünf
wollen.
Sterne, ja, fünf Performance. Sterne im Podcatcher unseres eures Vertrauens und unseres Vertrauens natürlich auch. ja, also bei Salzburg habe ich wenig Hoffnung, dass die das nur irgendwie drehen. Auch wenn jetzt der kommende Gegner Go Ahead Eagles lautet Anfang November. Aber dann ist Bologna, Freiburg, Basel und Aston Villa angesagt. Also,
eigentlich schon geile Gegner.
Ja, aber da geht es dann zum Teil um gar nichts mehr. Das war ja in der Vorsaison auch so. Ja, dann hast du coole Gegner wie Real Madrid, Atletico, aber was bringt es da? Das sind Exhibition-Matches. Das ist halt wie im Sommer, wenn WSG gegen Real spielt. Stadion ist voll, du machst natürlich Kohle damit, ist schon klar, wenn du Punkte willst. Aber, Nein, also ich bin sehr enttäuscht von den Salzburgern generell. Von Rapid auch, von Sturm. Gut. Ah, da hätte ich mir ganz ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet.
Mehr als 3 Punkte aus diesen 3 Spielen? Ja, ja, wahrscheinlich.
Eigentlich schon. 4. Aber wir haben trotzdem noch die Hoffnung. Das ist es ja zumindest. Alle Highlights der österreichischen Partien gibt es wie gewohnt natürlich auf Kanal Plus. Und am Ende eines solchen Spieltags bleibt eben immer auch noch die Hoffnung, dass es besser wird. In diesem Sinne noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal bei Europa Cup. Ciao.
Servus.